Hallo, schönen guten Abend. Es ist immer noch kalt, oder? Tut mir leid. Ihr könnt ab und zu mal aufstehen und ein paar Kniebeugen machen oder so. Nö. Ja, das Thema: Frauen oder auch Ehepaare in Leitungsaufgaben in der Gemeinde. Vielleicht für manche überhaupt die Frage, muss man über sowas überhaupt reden oder lehren? Gibt es Grund und Bedarf dafür, über so ein Thema zu sprechen und die Bibel diesbezüglich anzugucken? Es scheint es zu geben, jawohl. Nicht nur hier, in fast jede Gemeinde, in die ich komme, kommen wir auf dieses Thema zu sprechen. Sind Fragen da, Situationen, die auftreten? Und das ist eines der Themen, was ich in den meisten Gemeinden, wo ich hinkomme, ansprechen muss und wo wir klären müssen und Antworten finden müssen von der Bibel her. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir das hier tun und uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen bezüglich Frauen oder auch Ehepaare in Leitungsaufgaben in der Gemeinde. Und ich schlage vor, dass wir zunächst mal nur einen Vers eingangs lesen und dann gucken wir uns später noch ein paar andere an in der Bibel. Und zwar gleich am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose Kapitel 1 von Vers 27 an, da steht Folgendes: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dann springen wir ein bisschen bis Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Also hier sehen wir den Ursprung. Der ursprüngliche Gedanke Gottes, die ursprüngliche Situation: Gott schuf den Menschen erstens ihm zum Ebenbild. Das heißt, der Mensch ist ein Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes. Und er schuf diese Ebenbildlichkeit Gottes als Mann und als Frau. Heißt zum einen, sowohl Mann als auch Frau sind ein Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes, aber auch nur in der Gemeinsamkeit sind sie Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes. Weder der Mann alleine noch die Frau alleine kann vollständige Ebenbildlichkeit oder vollständiger Ausdruck Gottes sein. Gott schuf seine Ebenbildlichkeit auf Erden als Mann und Frau. Das wollen wir einfach mal festhalten als erster Grundgedanke. Und zweitens, Gott spricht zu beiden. Gott segnet beide und spricht zu beiden: Vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das sagt er nicht nur zur Frau und sagt er nicht nur zum Mann, sondern er sprach zu ihnen beiden: Es ist eure Verantwortung und eure Möglichkeit, die Erde euch untertan zu machen, zu herrschen über alles, was auf der Erde ist. Und hier steht aber nicht zu herrschen übereinander, sondern es wird klar aufgelistet: Macht euch die Erde untertan. Das heißt, über Meer, über Vögel, über den Himmel, über all diese Zusammenhänge. Interessant wäre auch hier noch, auch den Himmel sollen wir uns untertan machen. Da habt ihr von Martin Scott, denke ich mal, so das eine und andere auch mitgekriegt und gehört. Das heißt, auch die unsichtbare Welt, die Engelwelt, wenn ihr so wollt, die dämonische Welt, macht sie euch auch untertan. Also der Mensch ist gesetzt zu herrschen als Mann und Frau über die ganze Erde, und er soll es tun in der Repräsentation Gottes, in der Ebenbildlichkeit Gottes. Widerspiegeln dessen, was Gott Gottes ist. Den Ausdruck Gottes widerspiegeln, ein Ausdruck Gottes sein auf Erden. So, das ist eigentlich der ursprüngliche Gedanke Gottes, und so hat es Gott am Anfang gemacht und gesetzt. Dass seither einiges schiefgegangen ist, das wissen wir. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, dass was Jesus getan hat, als er gekommen ist, und was wir gerade gefeiert haben im Abendmahl, nämlich die Wiederherstellung aller Dinge, dass er einen Anfang gesetzt hat, eine Möglichkeit geschaffen hat, eine Erlösung gebracht hat, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen können, die im Laufe der Geschichte sich zum Negativen verändert haben, das ist die große Chance, die uns gegeben ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. So was alles der Teufel verbogen hat, kaputt gemacht hat, all unsere Schuld, all unsere Verdrehung, alles, was wir verändert haben, wo wir nicht mehr Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes sind, ist wieder umkehrbar durch die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat, durch den zweiten Adam, wie es mal im Neuen Testament heißt. So, das sind mal für mich zwei wichtige Eckpunkte in dieser ganzen Angelegenheit. Das eine, der ursprüngliche Gedanke Gottes, was er eigentlich geschaffen hat. Auf der anderen Seite, die Erlösung Jesu Christi, die wieder ermöglicht, wiederherstellt, was von Anfang an sich Gott gedacht hat. Und dass es natürlich ein weites Feld ist, das ist klar. Wir wollen uns heute Abend ein Stück weit darauf konzentrieren, was ist, auch was Mann und Frau anbelangt, Wiederherstellung. Von der Männlichkeit und der Weiblichkeit in der Ebenbildlichkeit Gottes. Bevor wir weiter ins Wort Gottes reingehen, möchte ich euch ein Stück weit auch aufzeigen, in welcher gesellschaftlichen Situation wir uns diesbezüglich befinden und womit wir uns auch als Gemeinde Jesu auseinandersetzen müssen und uns bewusst machen müssen, in welcher Situation wir sind. Ich glaube, dass Emanzipation der Frau out ist. Das ist kein Thema mehr. Es ist lächerlich, wenn Frauen wie Alice Schwarzer oder so auftreten bei Interviews noch. Das passt nicht mehr in die Zeit. Es ist kein Thema. Auch bei Frauen stelle ich fest, kein Thema mehr. Vielleicht noch so ein paar Alt-68er oder so, die irgendwie da ein Selbstwertgefühl-Problem haben. Aber das ist kein Problem mehr. Es ist heute eher eine Frage, findet Mann und Frau beide, finden sie ihre Rolle, finden sie ihr Selbstverständnis, finden sie, wer sie eigentlich sind. Und es geht nicht um die Befreiung der Frau. Es ist heute so, dass zum Beispiel in Zentraleuropa werden von den Firmengründungen werden 2/3 von den Frauen gegründet. Also von allen Firmengründungen in Mittelzentraleuropa, Deutschland, Frankreich und so weiter, die nordischen Staaten und so weiter, 2/3 der Firmengründungen sind inzwischen Gründungen, die von Frauen durchgeführt werden. Ja. Und es ist kein Problem, das ist kein Thema. Völlig normal. Die Frauen haben eine Selbstverständlichkeit in ihrem Lebensstil, in ihrer Gestaltung. Warum müssen wir überhaupt noch diskutieren und darüber schreiben? Ja, das ist normal, das ist selbstverständlich, das ist anerkannt. Es ist eher so, dass zum Beispiel in England ist der Hauptgrund für Selbstmord unter Männern ist, weil sie ihre Identität nicht mehr kennen. Ja, die Männer blicken nicht mehr durch. Wer bin ich eigentlich? Ja. Ja. Was auch noch ein interessanter Faktor ist, durch die Veränderung in der Berufswelt und die Verschiebung in unserer, man kann sagen, wir sprechen von einer neuen Epoche, in der wir uns befinden. Wir haben das Industriezeitalter verlassen und befinden uns im Informationszeitalter oder Wissenszeitalter, wie es auch genannt wird. Das heißt, es sind dramatische Veränderungen ungefähr so, wie zu der Zeit, als die Gesellschaft von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft übergegangen ist. Ja, das heißt, man spricht da von der industriellen Revolution, habt ihr in der Schule alle gelernt. Und diese enormen sozialen Einschnitte, die damals passiert sind, die gesellschaftlichen Veränderungen, was alles umgeworfen hat, haben wir heute wieder in der Umwandlung von der Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft. Nur mal ein Beispiel. Im Höhepunkt der Agrargesellschaft haben 80% der Beschäftigten sich ernährt von der Landwirtschaft. Das heißt, die waren in der Landwirtschaft, Ackerbau und Viehzucht tätig und haben sich davon ernährt, 80%. Heute sind nur noch 5%, und ich spreche jetzt mal von Mitteleuropa, nur noch 5% in der Landwirtschaft tätig oder haben ihren Broterwerb von der Landwirtschaft, aber inzwischen auch nur noch 20% haben ihren Lebensunterhalt aus der Industrieproduktion. Nur noch 20%, während 20 weitere Prozent von Dienstleistungen, auch von neuen Dienstleistungen leben und schon über 40% leben inzwischen von der Information, Alles, was zu dem Bereich Information, Computer, Technologie und so weiter, Kommunikation, alles, was mit Informationstechnik und Informationstechnologie und dem Ausdruck derselben zu tun hat, schon 40%. Das ist mit ein Grund, warum so viele Leute arbeitslos sind. Weil wir immer noch denken, die Industrie gibt uns die Arbeitsplätze. Nein, es ist nicht mehr so. Und es wird sich noch mehr reduzieren. Was zum Beispiel eben auch bedeutet, dass die gesellschaftliche, der Lebensstil in der Gesellschaft sich enorm verändert. Zum Beispiel war es in der Industriegesellschaft so, die meisten Leute hatten so den klassischen Job von 8 to 5, ja, von 8 bis 17 Uhr oder sowas, ja, Büro, oder dann 6 Uhr bis 15 Uhr oder 16 Uhr, Band, Industrie, also es war so der klassische Job. Und die meisten haben so gearbeitet. Und so hat man Gemeinde gebauen können, schön abends Hauskreis machen und alles. Geht ja heute gar nicht mehr so ohne weiteres, weil die Jobs sich völlig verändert haben. Oder durch diese Arbeitsteilung, die in der Industriegesellschaft entstanden ist, also jeder seinen Platz ausfüllt, hat man dann auch entwickelt, dass die Frau bleibt zu Hause, guckt nach den Kindern und der Mann geht arbeiten und versorgt die Familie. Das heißt, der Mann bringt das Geld heim, und die Frau kümmert sich um Kinder, Kirche und Küche. Das hat sich dann so entwickelt, dass auch in der christlichen Welt sich häufig dieses Bild als das biblische Bild etabliert hat. Es ist aber kein biblisches Bild. Es ist einfach ein Produkt der Industriegesellschaft. Denn man braucht den Mann in der Arbeitsproduktion als Spezialist, als der einen bestimmten Platz ausfüllt. Und die Frau muss auch einen bestimmten Platz ausfüllen, nämlich für die Kinder sorgen, damit der Mann unter der Woche regelmäßig jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 15 oder 16 Uhr am Band stehen kann oder im Büro auftreten kann und dergleichen mehr. Ist das biblisch? Nein, es ist nicht biblisch. Nirgendwo in der Bibel wird uns gesagt, die Frau stehe in der Küche am Herd und der Mann gehe in die Fabrik. Das ist einfach Industriegesellschaft. Was hat es hervorgebracht? Es hat zum einen hervorgebracht, dass die Männer sich für nicht allzu viel mehr, ich spreche jetzt mal verallgemeinert, für nicht allzu viel mehr verantwortlich gefühlt haben, als das Geld nach Hause zu bringen. Und der Rest ist der Frau überlassen und der Mann lebt noch sein Hobby aus. Ja. Je nachdem, was es ist. Und bei manchen ist dann Gemeinde eben das Hobby. So das fromme Hobby. Dadurch haben wir zum Beispiel unter anderem, neben den Weltkriegen jetzt in unserem Land, was uns die Väter genommen hat, hat uns die Industriegesellschaft und diese Form der Arbeitsteilung hat den Kindern die Väter genommen. Und dann gibt es diese coolen Sprüche, die heute natürlich völlig out sind, aber die ich noch sehr gut kenne und plakatiert worden sind: Am Samstag gehört der Papa der Familie. Ein klassischer Industriezeitalterspruch. Ist ja heute lächerlich. Ist ja völlig lächerlich, weil für die meisten ist überhaupt nicht mehr, die können gar nicht mehr so denken und leben. Ist aber die Tatsache, dass die Väter im Prinzip aus dem Familienprozess und dem Erziehungsprozess, dem Prozess des Familienaufbaus fast völlig hinausgezogen worden sind. Und sie wurden vereinnahmt, ich will sogar sagen teilweise versklavt vom Produktionsprozess. Aber es war möglich insofern, weil ein Gehalt eines verdienenden Mannes in der Industrie oder im Büro hat ausgereicht, um eine Familie ernähren zu können. Das reicht heute meistens nicht mehr. Sondern wenn jemand Normalverdiener ist in der Industrieproduktion, kann er damit eine 4-5-köpfige Familie schon fast nicht mehr ernähren. Es sei denn, er kriegt, ja, also wir sind 6-köpfig. Ich zähle die Eltern dazu, okay? Ja, aber du kannst, wenn du nicht irgendwelche sonstige Vergünstigungen hast, Sozialbeiträge, irgendwelchen Erbe oder sonst irgendwas, ist es schon richtig schwierig, den Lebensstandard, den wir gewohnt sind, halten zu können mit einem Gehalt. Das heißt, du musst schon in der Informationsbranche tätig sein, wo du höher verdienen kannst oder gehobene Stellungen haben, was aber wieder heißt, dass du weniger zu Hause sein kannst. Ja, weil das ist nicht mehr der 37,5-Stunden-Job. Sondern die Firma will dich ganz, wenn du in Verantwortung stehst. Oder Du kannst dann eben weniger verdienen und dann bist du nicht mehr so entscheidend, so wichtig. Davon kannst du aber wieder nicht leben. Da könnte ich euch den ganzen Abend darüber erzählen, über diese Zusammenhänge. Es ist insofern auch wichtig, weil das unser Familienleben jetzt verändert. So funktioniert es immer weniger. Und es hat eben, wie gesagt, auch nicht nur gute Seiten gehabt. Was ist jetzt, was ist heute? Ein Großteil der Familien, und das wird noch stärker kommen, also wir sind hier erst am Anfang dieses Umwandlungsprozesses. Die meisten haben es noch gar nicht geschnallt. Die hängen immer noch diesen alten Konzepten hinterher und diese alten Lebensformen hinterher, die für 100, 200 Jahre gut waren, gegolten haben oder sich aufgebaut hatten, aber heute so eben, wie gesagt, nur noch für wenige Prozent funktionieren können. Es hat das Familienleben verändert, das Erwerbsleben verändert. Bedeutet, dass die meisten Familien oder immer mehr Familien oder Ehepaare auch natürlich beide arbeiten gehen. Nicht unbedingt 100%, sondern das Familieneinkommen setzt sich zusammen aus 3, 4, 5 verschiedenen Quellen. Und das wird immer normaler. Ja? Man hat so ein, ich sag mal, ein Portfolio von Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wer nur auf eines gesetzt hat, der tut mir leid. Ja? Denn wenn das eine weggenommen wird, steht er auf der Straße. Das heißt, man setzt auf 2, 3, 4 verschiedene Ausbildungen oder Wege oder Gaben oder Fähigkeiten und das zusammengenommen ermöglicht mir, ein Einkommen zu schaffen, um meine Familie ernähren zu können oder um einen gewissen Lebensstandard leben zu können. Das ist ein Punkt, was natürlich auch das Zusammenleben von Mann und Frau verändert. Schon im ganz normalen gesellschaftlichen Alltag. Es kann nicht mehr so sein, dass der Mann nur für den Lebensunterhalt zuständig ist und die Frau nur für die Kinder zuständig ist. Wenn ich sage, es kann nicht mehr so sein, dann meine ich, es wird immer weniger so möglich sein. Schlicht und ergreifend. Ob uns das nun passt, gefällt oder nicht gefällt, es ist für immer weniger Leute überhaupt so lebbar. Und besser, wir machen uns das bewusst und stellen uns darauf ein und fragen gleichzeitig, was ist denn das biblisch Richtige, als dass wir irgendwas hinterherjammern oder meinen, es müsste so sein, oder es vielleicht sogar als christlich bezeichnen, als biblisch bezeichnen, diesen Lebensstil, der über die letzten 200 Jahre das Übliche war. Die Bibel wurde übrigens hauptsächlich im Zeitalter des Agrarzeitalters geschrieben. Deshalb haben wir ganz andere Modelle von Großfamilie und so weiter drin, als das in der Industriegesellschaft gelebt worden war. Ein weiterer Faktor, was also das Familienleben verändert, von Mann und Frau, das Zusammenleben und deshalb auch diese Dinge wie Emanzipation der Frau, Industriezeitalter Themen waren, aber nicht mehr Themen sind für das heutige Zeitalter. Das ist nicht mehr das Thema, das ist nicht mehr das Problem. Andere Probleme entstehen, auf die kommen wir sicher noch. Ein anderer interessanter Faktor ist, dass in der Industriegesellschaft wir von 3 Phasen, Lebensphasen gesprochen haben. Das heißt, die Kindheit- und Jugendphase als erste, bis ungefähr 20. Dann kam die Erwerbs- und Familienphase von Anfang 20 bis dann eben 65. Und dann die dritte Phase, die Altersruhezeit, die im Durchschnitt 5 bis maximal 10 Jahren war. Über die meiste Phase des Industriezeitalters war das so. Heute, übrigens Nebenbemerkung, auf diese Phase, auf dieses Modell ist auch unsere Rentenversicherung aufgebaut, weshalb sie heute nicht mehr funktioniert. Unter anderem. Ja, weil man zwischen 5 und 10 Jahre war das die Rentenzeit, darauf hat man gesetzt. Heute werden die Leute aber wesentlich älter im Durchschnitt. Das ist nur ein Grund, warum es nicht mehr funktioniert. Heute sprechen wir von 5 Phasen. Das heißt, die Lebensentwicklung eines durchschnittlichen Mitteleuropäers gestaltet sich in 5 Phasen. Erste Phase, nach wie vor Kinder- und jugendliche Phase bis ungefähr 20. Dann zweite Phase, die Postadolenzphase, das heißt die nachjugendliche Phase, die nachpubertäre Phase zwischen 20 und 30. Heißt, in dieser Phase orientiert sich der junge Mensch sowohl was seine berufliche Laufbahn anbelangt, fängt ein Studium an, bricht es auch wieder ab, lernt einen Job oder macht eine Ausbildung, macht eine zweite Ausbildung, macht noch eine Weiterbildung, geht ins Ausland für ein Jahr und dergleichen mehr. Also es werden verschiedene Dinge ausprobiert und gesucht, wo sind so meine Orientierungspunkte. Das Gleiche passiert in der säkularen Szene, in der nichtchristlichen Szene auch bezüglich Partnersuche. Ja, das mal ausprobieren, der Lebensabschnittspartner für eine gewisse Phase, eine gewisse Zeit ausprobieren, was ist gut, was läuft nicht, was passt nicht. Orientierungsphase zwischen 20 und 30 Jahren und ich denke, jeder, der in dieser Altersgruppe ist oder ein bisschen davor und ein bisschen danach, versteht, von was ich rede. Das heißt auch, dass zum Beispiel, weil dann erst mit ungefähr 30 fängt dann diese dritte Phase an von Familien- und Erwerbsleben. Das heißt auch, dass die durchschnittlich deutsche Frau bekommt ihr erstes Kind inzwischen mit 31 Jahren. Durchschnittlich. Ja. Das ist durchschnittlich, oder? Es hat sich natürlich auch dramatisch verändert. Ja. Das heißt, auch hier diese ganze Entwicklungen, die damit zusammenhängen und Veränderungen. Das heißt, diese Erwerbsphase und Familienphase geht ungefähr dann so 20 Jahre, 30 bis 50 so, je nachdem. Und dann kommt die vierte Phase, die zweite Aufbruchsphase, wie sie genannt wird. Das heißt, es fängt wieder ein neues Aufblühen an, im Sinne, jetzt kann ich noch was machen mit meinem Leben, weil ich bin eigentlich noch jung. Ja, mit 50 heutzutage. Das sind vielleicht nicht alle so, aber das ist noch so. Ist noch jung. Ich bin noch nicht 50, keine, wenn ich das ihr meint. Auch wenn ich vielleicht so aussehe. Also mit 50, die Frauen studieren nochmal oder überhaupt? Ja. Ja, werdet ihr sehen, sehr viele Universitäten haben Frauen in dem Alter. Ja, manche machen dann auch nur Kurse, ja, gewisse Ausbildungen, Weiterbildungen, schauen nach neuen Möglichkeiten um, steigen eventuell wieder in einen Job ein, den sie früher gelernt haben, aber die meisten suchen eine ganz andere Lebensentwicklung, berufliche Laufbahn, Job, Engagements, Möglichkeiten, brechen auf zum Leidwesen der Männer. Ja, denn die blicken jetzt überhaupt nicht mehr durch, was jetzt hier eigentlich abgeht. Ja, das heißt, die Frau steht auf, die hat jetzt da jahrelang die Kinder versorgt und so weiter und so fort, steht auf und der Mann merkt gar nicht, was da neben ihm abläuft und er kommt auch nicht mit klar. Aber auch Männer haben in dieser zweiten Aufbruchsphase oft wieder neue Ideen. Sie haben inzwischen ihre Karrierelaufbahn hinter sich gebracht, sie haben ein gewisses Level erreicht, weiter geht's nicht oder sie wollen nicht weiter, haben genug verdient, haben alles mal ausprobiert und so weiter. Und jetzt wollen sie etwas tun, was sie schon immer gern tun wollen. Sie werden wieder zum Junge ein Stück weit. Ja? Weltumsegelung oder irgendwelche Schreinereiarbeiten, die letztendlich kein Geld bringen, aber Spaß machen. Ja? Und viele können sich das leisten, die heute ungefähr 50 sind, denn die 50-Jährigen erben von ihren alten Eltern, die ja inzwischen älter geworden sind. Das ist ja nicht mehr die 65-jährige Oma, die an die 30-jährige Kinder vererbt, sondern es ist eben die 80-jährige Oma, die an die 50, 55, 60-jährige Kinder vererbt. So, die haben richtig dicke Kohle. Ja? Die Kinder sind inzwischen weg, die Verantwortlichkeiten, Karriere, hat man einen bestimmten Stand erreicht, man hat ein gutes Geld verdient, das Häusle ist abbezahlt und jetzt kommt noch ein gutes Erbe obendrauf und jetzt kann man mal richtig loslegen. Vierte Phase. Und dann die fünfte Phase, dann eben diese auch wieder Altersruhezeitphase, 65, 70 sowas, das wird eher noch ein bisschen nach oben sich schieben. Aber die Leute werden eben durchschnittlich älter, die Frau durchschnittlich wird 80 Jahre alt, der Mann 78 Jahre alt in unserem deutschen Lande. Es gibt aber inzwischen auch über 3.100 und älterjährige Bürger in unserem Land und mit steigender Tendenz. Ja, also das ist so richtig noch eine gute Phase, eine gute letzte Lebensphase. So, das ist ein weiteres Beispiel, was eben auch bedeutet, dass die Stellung der Frau und des Mannes, die Aufgaben, die Positionierung, die Rollenverständnisse, was man lebt, wie man lebt, dass sich das auch verändert und verändert hat schon oft noch verändern wird gegenüber dem, was wir vor 20, 30, 40 Jahren und dergleichen im Schwerpunkt gelebt haben. Das hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde Jesu Christi. Das kann nicht an uns vorbeigehen. Jetzt ist immer natürlich die Frage an so einer Stelle, stellen wir uns einfach darauf ein, was in der Welt abgeht und müssen darauf reagieren, oder vielleicht sogar, wir lassen die Welt in die Gemeinde, oder müssen wir uns dagegen wehren, gegen diese Entwicklungen, oder vielleicht auch etwas bewahren. Ein Beispiel in der Kirchengeschichte wäre, kennt ihr die Mennoniten oder die Amische? Sagt euch das was, die Amische? So eine Gruppe, die hauptsächlich in Amerika lebt, vielleicht so 100.000, 200.000 Leute, die im Prinzip das Agrarzeitalter bewahrt haben. Also der Lebensstil des Agrarzeitalters haben sie bewahrt und in christliche Pakete gepackt und leben das weiter. Das heißt, sie haben sich dem Industriezeitalter verwehrt. Kein Strom, keine Autos, keines dies und jenes und das andere. Großfamilie, Lebensstil und so weiter. Das hat auch was für sich, oder? Ja, also wenn man so Filme das anguckt, das ist richtig attraktiv. Sagen wir auch, ja, die haben die ein schönes Leben, so ruhig und gelassen und so freundschaftlich. Und ich wollte trotzdem nicht tauschen. Aber das ist so. Und wir müssen jetzt aufpassen, oder man mag darüber diskutieren, so, ja, ob das okay ist oder nicht okay ist, ob das richtig war oder nicht richtig war. Es gibt auf jeden Fall diese Gruppen, die das Agrarzeitalter bewahrt haben. Und das Industriezeitalter hatte relativ wenig Auswirkung auf diese Gemeinden oder diese Christen. Das Gleiche kann uns passieren, vielleicht wollen wir das auch, dass es Gemeinden gibt, die das Industriezeitalter bewahren und christlich eingepackt haben und sich dem Informationszeitalter verwehren. Und es gibt Überlebensgruppen des Industriezeitalters in christlichem Kontext. Das würde bedeuten, dass auch die Entwicklung der Frau, und ich spreche jetzt mal über das Thema, was wir heute Abend ja auch unter anderem haben. Das heißt, dass die Frau auch eine bestimmte Stellung haben kann und Verantwortung übernehmen kann, nicht nur in Bezug auf Kindererziehung, sondern eben Verantwortung im Leben übernimmt, was ja in der Gesellschaft ganz normal ist. Dass wir sagen, das wollen wir nicht in der Gemeinde, sondern wir wollen eher die Talibanisierung der Gemeinde. Also das heißt, zurückdrehen in andere Lebensformen. Wir halten die Frau in einem bestimmten Kontext. Ja, das ist, das wäre jetzt ein hartes Wort, aber das läuft ja oft ab. Und zwar in der biblischen Diskussion. Denn sagt uns das Wort Gottes nicht, die Frau sei dem Manne untertan. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen an eine Kernfragen der Geschichte. Ich habe jetzt ein bisschen das Umfeld aufgezeigt und natürlich, dass das von daher auch klare Einwirkung hat auf die Gemeinde. Das heißt, Menschen, die in die Gemeinde kommen, die zum Glauben kommen, Frauen und Männer sind beeinflusst, beeinträchtigt von dem, was in der Gesellschaft sich entwickelt hat, was in der Gesellschaft normal ist. Kommen in der Gemeinde Jesu, müssen sie jetzt bestimmte Dinge ablegen. Wie verstehen wir das Ganze? Kann eine Frau in der Gemeinde Leitungsaufgaben übernehmen, was in der Gesellschaft überhaupt ja keine Diskussion mehr ist? Ist ja keine Diskussion mehr. Ist auch nicht mehr wahr, dass die Frauen weniger verdienen. Ja, das ist in manchen Branchen noch so, aber in den meisten Branchen, gibt deutliche... Es ist wachsend. Ja, es ist nicht überall so, aber... Sehr unterschiedlich, ja. Aber in den neuen Branchen ist es nicht mehr so. Ja, in den alten Branchen, in der Old Economy noch eher, in der New Economy immer weniger. Ja. Mag man diskutieren, ja. Ich habe gewisse Statistiken gelesen. Das ist nicht hundertprozentig so, aber es ist auf jeden Fall deutlich wachsen. Ja, eine deutliche Entwicklung. Ja, noch nicht hundertprozentig angekommen. Okay. Aber es ist inzwischen eben auch andersrum so, dass Männer weniger verdienen wie Frauen. In Amerika ist es zumindest schon so, dass mehr Frauen dass bei Ehepaaren, wo beide Partner arbeiten gehen, dass mehr Frauen, also über 50% bei diesen Ehepaaren, die Frauen mehr verdienen als der Mann. Sagt die Statistik, ich kann es nicht nachweisen. Wollen wir uns auch nicht dran aufhalten. Auf jeden Fall ist es, denke ich, da sind wir uns einig, dass was Führungsaufgaben, Leitungsaufgaben anbelangt in Betrieben, in der Gesellschaft, dass es immer weniger ein Problem ist, dass Frauen Leitungsaufgaben übernehmen, oder? Immer weniger zumindest. Deutliche Unterschiede gibt zu noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Ja? So, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch hier anders im Norden, Westen von Deutschland. Okay. Wie wollen wir das in der Gemeinde handhaben? Wir können nicht einfach nur auf gesellschaftliche Entwicklungen insofern reagieren, dass wir entweder einfach mitmachen oder einfach dagegen sind. Sondern es ist immer die Herausforderung, dass wir uns fragen, was sagt das Wort Gottes? Und es ist natürlich auch klar, dass wir uns bewusst machen müssen, unser gesellschaftliches Leben und die Philosophie und Ideologie der Gesellschaft prägt uns auch in unserem Bibellesen, wenn wir nicht aufpassen. Ja, das heißt, wir haben einfach gewisse Raster, gewisse Scheuklappen, wenn man so will. Und wenn wir die Bibel lesen, lesen wir mit unseren westlichen, geprägten Augen. Zunächst mal. Ich merke das dadurch, wenn ich reise relativ viel, komme auch mit anderen Kulturen zusammen und es ist manchmal erstaunlich, wie die gleichen Verse in der Bibel von ihnen anders gesehen und verstanden werden als von uns. Ich sage, Moment, hast du die gleiche Bibel als ich? Ja, aber die Kultur, aus der sie kommen, gibt ihnen einen anderen Blick für bestimmte Texte und Inhalte, als es bei uns der Fall ist. So, deshalb in dieser Frage auch Führungsaufgaben von Frauen in der Gemeinde oder auch von Ehepaaren miteinander, das will ich hier mit einschließen, darf nicht nur davon geprägt sein, weil es halt jetzt in der Gesellschaft so ist. Also ist das doch klar, machen wir es in der Gemeinde auch so. Kann aber auch nicht sein, wir werden uns, während die Welt kommt, uns nicht in die Gemeinde. Also sind wir auf jeden Fall mal gegen alles, was in der Welt abläuft. Das kann auch nicht sein. So müssen wir uns fragen, wie zeigt uns die Bibel hier Dinge auf und wie leben wir das in unserer heutigen Welt? Das ist die richtige Vorgehensweise bei allen Fragen. Wie handhaben wir Dinge in der Gemeinde? So, ich habe gleich am Anfang schon aufgezeigt, diese zwei Eckpunkte. Das eine, Gott hat von Anfang an Mann und Frau in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen. Gott hat beide gesegnet, Gott hat beiden die Herrschaft gegeben, macht euch die Erde untertan und so weiter, also die Beauftragung, die Verantwortung gegeben über die Erde, hat ihnen damit auch in meinem Verständnis beiden Verantwortung gegeben. Gemeinsam Verantwortung gegeben. Jetzt ist unbestritten, sowohl in der Bibel als auch in unserem praktischen Erleben, dass es sowohl Frauen als auch Männer mit ausgesprochenen Leitungsgaben gibt. Und vielleicht sollen wir an dieser Stelle mal ganz kurz unterscheiden zwischen Verantwortung übernehmen und Leitungsgabe haben. Meine Überzeugung ist, dass ob Mann oder Frau, egal auch welcher Mann und welche Frau, dass wir alle aufgefordert sind, in eine Reife zu kommen, dass wir Verantwortung übernehmen. In erster Linie Verantwortung für unser eigenes Leben, aber dann auch Verantwortung übernehmen für andere. Also ich könnte auch so sagen, dass wir alle Eltern werden. Sei es nun geistliche Eltern, also Verantwortung zu übernehmen für andere in den Dingen des Glaubens oder auch Verantwortung übernehmen für Kinder im Natürlichen. Ja, also dass es nicht, man sagen kann, es ist eine Gabe, der eine hat die Gabe, Verantwortung übernehmen zu können, der andere hat die Gabe eben nicht. Das ist nicht meine Überzeugung, sondern ich glaube, dass die Bibel hier keinen Gabenunterschied macht, sondern jeder ist gerufen, Verantwortung wahrzunehmen. Mehr oder weniger Verantwortung, aber Verantwortung wahrzunehmen. Okay? Es gibt aber auch eine spezielle Gabe zu leiten. Und ich denke, ihr erlebt es, wenn 5 oder 6 Personen zusammensitzen, es ist nichts geklärt, geordnet, irgendeiner wird die Leitung übernehmen, oder? Irgendwann übernimmt irgendeiner die Leitung. So der natürliche Leiter oder die natürliche Leiterin übernimmt die Geschichte. So, nur ein kleines Beispiel. Das sind wahrscheinlich die, wir können sagen, mit der größten Klappe. Aber vielleicht auch die mit einer bestimmten Leitungsgabe oder Fähigkeit. Leitungsgabe, nun hat nicht jeder in gleicher Weise. Ja, das sind jetzt ein paar Dinge, die ich jetzt voraussetzen muss, wo wir jetzt auch nicht unbedingt darüber diskutieren können heute Abend. Aber wir stellen, glaube ich, fest, dass Frau und Mann, bei beiden es Leute gibt, Einzelne, die besondere Leitungsgaben haben. Nicht nur Männer und nicht nur Frauen, sondern sowohl Frauen als auch Männer, die Leitungsgaben haben. Ja? In der Bibel finden wir Frauen wie zum Beispiel Miriam, die offensichtlich eine Leitungsgabe hatte. 2. Mose Kapitel 15, Vers 20 und folgende. Sie wird als Prophetin bezeichnet, die da Tambourin schwingend vorne draus tanzt, lobpreist und sie zieht das ganze Volk mit in den Lobgesang. Eine natürliche Leitungsgabe, ja? Zieht die Leute mit. Deborah, die Prophetin und Richterin Deborah aus Richterbuch Kapitel 4, Vers 4, wenn ihr es nachlesen wollt. Oder auch Hulda, eine Prophetin, 2. Könige 22, 14. Leute wie Esther, Leute wie Ruth, Leute wie Hannah. Aus der Bibel können wir es nicht studieren, aber Frauen, die uns die Bibel vorstellt, die Geschichte gemacht haben, mit denen Gott Geschichte gemacht hat und die offensichtlich von ihrem Verhalten her und von dem, was Auswirkung war in ihrem Leben, Leitungsgabe hatten. Es ist noch nicht darüber gesagt, dass es richtig war, dass sie Leitung übernommen haben, aber sie haben auf jeden Fall eine Leitungsgabe gehabt. Wir sehen auch Leute wie die Lydia im Neuen Testament oder die Töchter des Philippus. Ich will nur ein paar aufführen. Jetzt will ich euch noch einen interessanten Text von der Bibel zeigen. Das ist eine heiße Kiste. Sprüche 31, Vers 10. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mal hingehen. Sprüche 31, ihr wisst, Sprüche 31 wird so als das hohe Lied der Frau beschrieben. Und ich greife jetzt mal nur den Vers 10 raus aus diesem Sprüche 31, letztes Kapitel in dem Buch der Sprüche. Vers 10. Ich habe jetzt hier den Luther-Text, die Luther-Übersetzung. Steht drüber: Lob der tüchtigen Hausfrau. Das ist auch schon Industriezeitalter, gell? Also die Überschrift, weil die ist nicht so in der Bibel. Vers 10, wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Vers 11, ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Dieses Wort, das hier steht im Hebräischen, wem eine tüchtige, Luther-Text, steht im Hebräischen das Wort tschajil. Und dieses Wort kommt 242 Mal im Alten Testament vor, also in der hebräischen Sprache des Alten Testamentes. Und in über 200 Fällen wird es im Sinne von Armee, Krieg, Macht, Kraft, Soldat, Stärke und dergleichen verwendet. Bei den restlichen Stellen wird es übersetzt mit fähig, würdig, wohlhabend, dieses Wort. So, jetzt hier tüchtige Hausfrau ist nicht eine ideale Übersetzung dieses Wortes. Ja, weil es in unserem Denken von tüchtig ein bisschen eine andere Ausrichtung gibt. Ich wage es mal so zu übersetzen. Wohl, wem eine maskuline Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perle. Oder, vielleicht noch neudeutscher, wem eine starke Frau beschert ist. Ja, ich habe deshalb maskulin verwendet, weil diese Begriffe wie jetzt Armee, Krieg, Macht, Kraft, Soldat, Stärke und so weiter alles männliche Ausdrucksformen sind, ja, oder was man dem Männlichen zuschreibt richtigerweise. Und interessanterweise wird genau dieses Wort hier verwendet. Ich will da nicht so viel hineininterpretieren, aber wenn wir den ganzen Text lesen, stellen wir fest, es geht hier um Frauen, die ein Unternehmen führen. Ja, weil wir müssen im damaligen Kontext, wenn hier von Weinbergen die Rede ist und so weiter, Nahrungsbeschaffung, dann müssen wir denken, Agrarzeitalter. Ja, das heißt, 80% oder damals waren es noch mehr in dieser Zeit, im Prinzip hat jede Familie, fast jede Familie hat von Landwirtschaft gelebt. Und das ist der Kontext hier. Das heißt, die Frau ist mit im Unternehmen tätig und produziert. Das ist der Kontext. Und das heißt, wohl dem Mann, der eine Frau hat, die unternehmerisch tätig ist. Okay? Das ist ein interessanter Text. Ich schiebe das einfach mal rein zum Nachdenken. In der Kirchengeschichte geht es dann so weiter, also wenn wir jetzt von der Bibel uns wegentwickeln und die Kirchengeschichte angucken, da will ich jetzt nicht in die ganzen Details gehen, aber es war durch die Bank so, dass auch hier Frauen in Leitungsaufgaben waren, die ganze Bewegungen geleitet haben, die große Entwicklung, große Werke und geistliche Dienste aufgebaut haben und die Gott gesegnet hat. Das alles macht es noch nicht richtig. Aber es muss uns mal bewusst werden, oder es ist uns natürlich bewusst, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen Leitungsfähigkeiten haben, eine Gabe zu leiten. Jetzt wäre eine Frage, wenn Gott Gaben gibt in diese Richtung, sollten sie angewendet werden oder nicht? Natürlich. So, aber das ist gar nicht so einfach. Denn wir haben folgende Situation, und jetzt gehen wir mal in diesen, vielleicht nicht für jeden einfachen Text, Epheser 5, wovon Mann und Frau die Rede ist, und zwar im Kontext der christlichen Haustafel. Und ich verwende das ein bisschen beispielhaft. Gebt mir noch vielleicht 10 Minuten und dann können wir ins Gespräch kommen. Epheser 5, Vers 21, Überschrift: die christliche Haustafel. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. So, das heißt, wir haben Frauen mit Leitungsgaben und sie übernehmen Führung. Können Führung übernehmen aufgrund ihrer Gabe. Jetzt sagt Paulus aber hier, ordnet euch einander unter, euch Frauen, sage ich im Speziellen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Warum schreibt Paulus das? Und was steckt da dahinter und was hat das für eine Auswirkung auf Führungsaufgaben von Frauen in der Gemeinde? Erstens müssen wir natürlich unbedingt beachten, es geht hier um Frauen ordnet euch euren Männern unter, nicht ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Wichtiger Kontext. Aber das ist nicht das Hauptproblem oder die Hauptsituation, sondern was Paulus hier sagt ist, erstens, das Normale ist, sich einander unterzuordnen. Denn wenn wir von dem Ursprünglichen ausgehen, dass Mann und Frau miteinander Verantwortung haben und Führungsaufgaben haben, dann ist es normale, dass einer sich dem anderen unterordnet, denn nur zusammen funktioniert es. Wenn sie beide gemeinsam Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes sind, dann kann einer nicht genug sein. Wenn beide zusammen gesegnet sind, um sich die Erde unterzumachen, dann kann weder Frau noch Mann alleine sich die Erde untertan machen und herrschen. Regieren, führen, leiten. sondern es muss gemeinsam geschehen. Es kann aber nur gemeinsam geschehen in dem gegenseitigen sich unterordnen. Denn ich muss den anderen begreifen, als Mann muss ich die Frau begreifen, als Frau muss ich den Mann begreifen und miteinander müssen wir unsere Aufgabe ausführen. Richtig? Das Problem ist aber die Entwicklung der Sünde und die Zerstörung auch von diesem Ursprünglichen, sodass dass es sehr schwer ist, dass einer sich dem anderen unterordnet. Ich habe heute Vormittag ein Gespräch gehabt mit einem Ehepaar, Unternehmer-Ehepaar. Und gerade ich wollte gehen, habe schon den nächsten Termin im Auge gehabt, dann kommen sie raus, ja, mit unserer Ehe. So, und ein großes Thema, noch in einer halben Stunde. Und es war an diesem ganz einfachen Punkt gelegen, dass der Mann nicht verstanden hat, wie eine Frau funktioniert und die Frau nicht verstanden hat, wie der Mann funktioniert. Da habe ich ihnen gesagt, jetzt macht mal Folgendes. Jetzt probiert mal die nächsten Wochen, in der Woche 1, kümmerst du, Mann, dich um die Frau in der Weise, dass du sagst, wir werden jetzt einen gemeinsamen Eheabend gestalten oder ich gestalte einen gemeinsamen Eheabend und zwar so, wie ich meine, dass er dir, Frau, gefällt. Nächste Woche, du Frau, gestaltest einen gemeinsamen Eheabend, wie du meinst, dass es deinem Mann gefällt. Boah, große Herausforderung. Das heißt, dieses ineinander hineinversetzen und sagen, Moment, dann mache ich mir gern, was, ich dachte immer, meiner Frau gefällt das. Offensichtlich nicht. Du hast nicht mal gewusst, was deiner Frau gefällt. Oder du hast nicht mal gewusst, was deinem Mann gefällt. So dieses einander unterordnen bedeutet ja, sich selbst zurücknehmen können, den anderen hören, verstehen können, wie siehst du die Sache? Und andersrum genauso. In einem unerlösten Zustand funktioniert das nicht vollkommen. Und was Paulus hier aufgreift, ist zum einen, er sagt der Frau, dein Problem ist, du bist oft zu schnell. Du übernimmst dann die Führung, du verstehst die Sachen oft schneller, vor allem auch im geistlichen Kontext. Verstehst die Sache schneller, übernimmst die Führung und der Mann hängt ab. Denn das ist dem Mann gerade recht. Denn der Mann will nicht so viel Verantwortung übernehmen, der liebt seine Freiheit über alles. So, das heißt, du übernimmst die Verantwortung, der zieht sich noch mehr zurück, du hast noch mehr Verantwortung, du trägst eine Verantwortung alleine, die für euch gemeinsam gedacht ist. Deshalb, Frau, bist du überfordert. Also ordne dich deinem Mann unter. Das heißt nicht, dass der Mann sich nicht der Frau unterordnet, denn sie sollen sich einander unterordnen. Aber der Frau muss man das sagen, dem Mann muss man das nicht sagen. Ich sage nur, was in der Bibel steht. Dem Mann aber sagt Paulus, dir muss ich sagen, lieb deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Natürlich heißt das, dass die Frau ihren Mann nicht lieben soll? Natürlich nicht. Es ist klar, liebt einander. Das ist aber nicht das große Problem der Frau, ihren Mann zu lieben. Das ist aber das große Problem des Mannes, seine Frau zu lieben und zwar sich hinzugeben für seine Frau. So hat er Liebe nie definiert. Denn wenn der Mann sagt, ich liebe dich, sagt er, ich will mit dir schlafen. Ich überziehe heute ein bisschen, aber ich muss euch ein bisschen wach halten. Aber es ist schon nicht ganz falsch. So, das heißt, sich selbst dahingeben für den anderen, das ist nicht unbedingt in der Struktur und grundsätzlichen Natur des Mannes. Also sagt Paulus, wenn das miteinander funktionieren soll, ihr euch einander liebt, jetzt als Mann und Frau in Ehezusammenhang, dann nur könnt ihr gemeinsam Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes sein und dann könnt ihr nur gemeinsam diese Verantwortung wahrnehmen. Das ist aber dein Problem, Mann, du gibst dich nicht hin. Ich muss dir sagen, gib dich deiner Frau hin, wie Christus sich der Gemeinde hingegeben hat. So, was Paulus hier aufgreift, ist eher eine Problematik aus einer sündhaften Entwicklung und hebt es hervor, was Mann und Frau besonders im Besonderen hören müssen. So, wenn wir das ein bisschen als Hintergrund nehmen, dann heißt das zum einen in der Gemeinde, das ist nun mein Verständnis, ich fasse da ein bisschen zusammen, ohne dass ich jetzt in jeden Bibeltext natürlich gehen kann an so einem Abend. Aber das heißt für mich erstens, das Bestmögliche ist, wenn ein Ehepaar miteinander Leitungsaufgaben wahrnehmen kann in der Gemeinde. Das ist das Bestmögliche. Warum? Genau aus diesem beschriebenen Grund. Wenn Mann und Frau gemeinsam Verantwortung von Gott bekommen haben, zu regieren, zu herrschen, Führung, Verantwortung zu übernehmen, dann können Sie das auch in einem bestimmten Kontext wie der Familie, aber auch in anderen Aufgabenfeldern. Ich halte es auch für das Idealste und das Bestmögliche, wenn ein Ehepaar miteinander ein Unternehmen leiten kann. Können wir darüber nachdenken. Das ist, halte ich für das Bestmögliche. Und zwar, also ihr Leben gemeinsam sehen können, ob das die Kindererziehung ist, ob das der Erwerb ist, also Finanzen, den Lebensunterhalt zu verdienen, ein Unternehmen zu führen oder in irgendwelchen anderen Aufgaben gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, ist das Bestmögliche. Das ist aber nicht immer möglich und ist auch sicherlich nicht, sollte man auf keinen Fall aufbürden. Ihr müsst miteinander Leitungsverantwortung übernehmen. Das geht nicht immer und ist aus verschiedenen Gründen auch manchmal pragmatisch nicht möglich oder Mann und Frau arbeiten nicht so zusammen, verheirateter Mann und Frau. Dann sollte man das auch nicht aufzwingen und wir sehen das in der Bibel auch, wenn wir die ganzen Beispiele uns angucken, die nicht kommentiert werden im Sinne von richtig oder falsch, dann finden wir das eine Extrem an David, der Regierungsaufgabe hat, gesalbt ist von Gott, Verantwortung zu übernehmen für das Volk Israel und seine Frau Michal ist absolut dagegen, ist verletzt, will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, lacht ihn aus. Und trotzdem segnet ihn Gott und gebraucht ihn Gott, um diese Verantwortung wahrzunehmen. Und du hast auf der anderen Seite Frau und Mann wie Aquila und Priscilla, die immer nur miteinander erwähnt werden, manchmal Aquila und Priscilla, manchmal Priscilla und Aquila, in der Reihenfolge, was im damaligen Kontext sehr unüblich war, die Frau zuerst zu nennen und dann den Mann. Und trotzdem tut es die Bibel einmal so rum und dann mal wieder andersrum, die offensichtlich in allem, wie wir sie kennenlernen, es gemeinsam tun. Immer nur gemeinsam auftreten, gemeinsam Verantwortung wahrnehmen, gemeinsam Hauskreis leiten, gemeinsam apostolischen Dienst tun, gemeinsam Apollos zurechtrücken und so weiter. Und du findest alles zwischendrin. Ich habe vorher von Deborah gesprochen, der Richterin. Wusstet ihr, dass sie verheiratet war? Ja. Sie hat den Mann, wird sogar der Name genannt. Aber was der gemacht hat, wie der mitgeholfen hat oder ob sie allein da unter dem Baum saß und gerichtet hat oder ob der Mann ihr Wasser brachte oder neben saß oder wissen wir nicht. Wir wissen, dass Petrus verheiratet war. Wir wissen es aber nicht von Petrus, dass seine Frau mit ihm gereist war. Das wissen wir nur von Paulus. Das heißt, die Frau von Petrus spielt in der Beschreibung von Petrus keine Rolle. Aber sie ist offensichtlich mit ihm mitgereist. Nein, Paulus spricht über die Frau von Petrus. Wir wissen von Paulus, dass Petrus mit seiner Frau gereist ist. Ja. Paulus war verwitwet wahrscheinlich. Ja, nicht mehr verheiratet, aber wahrscheinlich verwitwet. Anderes Thema. Auf jeden Fall, wir finden alles zwischendrin. Also unterschiedliche Formen von Dienst, wie Ehepaare miteinander gedient haben. Oder auch mal nur die Frau oder nur der Mann Leitungsaufgaben im Reich Gottes übernommen hatte. Und der andere Partnerteil nicht in der gleichen Verantwortung gestanden ist. Und die Bibel gibt nirgendwo einen Kommentar im Sinne von, das ist das Richtige und das ist das Falsche. Okay? So, von meinem Verständnis her ist es, wie gesagt, das Ideal, wenn Frau und Mann zusammen in der Gemeinde, verheiratete Frau und Mann zusammen in der Gemeinde Leitungsaufgaben oder Leitungsverantwortung übernehmen können, entweder über Gemeinde im Gesamten, wie wir es auch hier handhaben, dass Rolf und Regine gemeinsam Verantwortung übernehmen, in der Gemeindeleitung, als auch für einzelne Aufgaben in der Gemeinde, Aufgabenfelder wie ein Hauskreis oder wie andere Dienste. Wenn es möglich ist, als Ehepaar es miteinander zu tun, halte ich es für das Beste. Wenn es nicht möglich ist, sollten wir trotzdem darauf achten, dass Verantwortlichkeit von Frau und Mann in der Gemeinde ausgeübt wird. An verschiedenen Stellen. Dass es nicht nur eine reine männliche Führung gibt oder eine rein weibliche Führung gibt. Denn es wird immer gelitten. In beiden Fällen. Leiten nur Männer, dann leidet das Weibliche. Es fehlt das weibliche Element von dem ursprünglichen Gedanke Gottes. Übernehmen die Frauen die Leitung und Verantwortung und die Männer nehmen sich zurück, dann leidet das männliche Element in den Leitungsaufgaben und dem, was davon aus zum Ausdruck kommt. Und es wird in beiden Fällen sich nicht zum Besten auswirken. Sodass ich es für günstig und für wichtig halte, dass Führungsaufgaben in der Gemeinde von Männern und Frauen wahrgenommen werden und dass sie lernen, es gemeinsam zu tun. Auch wenn sie nicht verheiratet sind, damit meine ich jetzt ein Gremium zum Beispiel, ein Verantwortungsgremium, ein Leitungskreis, dass Frauen und Männer da drin sind und miteinander Verantwortung übernehmen für bestimmte Bereiche und Prozesse in der Gemeinde, damit wir in Richtung dieses Schöpfungsauftrages uns entwickeln und das alles aus der Grundlage der Gnade Gottes, der Erlösung in Christus, die es wieder ermöglicht, in diese Reifung zu kommen. Ein letzter Satz meinerseits und dann wollen wir noch Fragen beantworten. Es ist immer so, dass man Adam noch immer rufen muss. Eva ist schon da. Das heißt, man muss immer den Mann in die Verantwortung rufen. Die Frau ist in der Regel, das ist jetzt auch wieder natürlich in der allgemein gesprochen, aber das ist fast immer so, dass Frauen schnell bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Die Männer eher tendieren, sich in Verantwortlichkeiten zurückzuhalten. Es bringt Arbeit, oder? Das will ich jetzt mal nicht kommentieren. Ja, genau. Aktive Verantwortung meine ich jetzt, ja, zu übernehmen. Das heißt, wenn es darum geht, dass Verantwortlichkeiten, Aufgaben, Felder in der Gemeinde übernommen werden, in der Regel oder auch in anderen Feldern, nicht nur in der Gemeinde, auch in der Familie und so weiter. Es ist tendenziell so, die Frau ist schneller bereit, Verantwortung zu übernehmen, als der Mann. Und deshalb muss man immer den Mann rufen und muss auch auf den Mann warten. Deshalb ist es auch wichtig, in einem Zusammenhang, das heißt, wenn ein Ehepaar in Leitungsaufgaben gerufen wird, kann ich in der Gemeinde das nur tun, sie als Ehepaar rufen, wenn der Mann auch Verantwortung übernommen hat in seiner Familie. Übernimmt der Mann keine Verantwortung, kann ich sie nicht als Ehepaar rufen, denn sonst wird die Frau noch mehr Verantwortung übernehmen und unter dieser Bürde der Verantwortung zerbrechen. Der Mann aber sich noch weniger geistlich gesund entwickeln. Deshalb achte ich auch immer darauf, wenn der Mann nicht verantwortungsbereit ist, kann ich auch das Ehepaar nicht in Verantwortung nehmen. Meine Erfahrung, mein Vorgehen in dem, aus diesem Hintergrund, weil sonst, wenn der Mann in Verantwortung geht, ist die Frau in der Regel sowieso bereit, auch mit in Verantwortung zu gehen. Nicht immer unbedingt in der gleichen Aufgabe, aber sie ist bereit, in Verantwortung zu gehen. Andersrum ist es nicht unbedingt so. Wenn die Frau in Verantwortung geht, ist nicht unbedingt der Mann auch bereit, von sich aus in Verantwortung zu gehen. Deshalb muss man immer noch Adam rufen. Adam, wo bist du? Aber Gott macht nicht nur Adam verantwortlich, sondern Gott macht Adam und Eva verantwortlich. Beide haben die Konsequenz der Sünde zu tragen. Nicht nur Adam, aber Gott ruft Adam. Weil Eva ist schon da. So, einige Statements meinerseits zu diesem Thema. Jetzt eure Fragen und Kommentare dazu. Man kann mir auch widersprechen, wenn ihr anderer Meinung seid. Auch natürlich in dem, wie wir es dann hier in der Gemeinde ja handhaben oder warum wir es in der Gemeinde so handhaben. Warum ich auch in der Weise Rolf und Regine als Ehepaar eingesetzt habe. Bitteschön. Fragen, Kommentare. Ich glaube, die Frau kann zum einen Teil eines Verantwortungsteams sein von Frauen und Männer, ja, aber man sollte immer darauf achten, was tut es mit der Ehe. Das heißt, wenn der Mann nicht mit einverstanden ist, heißt es aber noch nicht, dass er nicht auch ein verantwortlicher Mensch ist. Dass er nicht mitmacht in der gleichen Verantwortung, heißt auch nicht, dass er nicht ein verantwortlicher Mensch ist. Übernimmt der Mann aber keine Verantwortung im Leben, die Frau aber übernimmt immer mehr Verantwortung, wird es auf die Ehe sich auf jeden Fall zerstörerisch auswirken. Also nicht förderlich, lass mich so formulieren, nicht förderlich auswirken. Das heißt, wenn ich dann eine Frau in Verantwortung nehme in der Gemeinde und sie füllt einen Verantwortungsbereich, ihr Mann aber übernimmt keine Verantwortung im Leben, dann werde ich wahrscheinlich der Ehe nichts Gutes tun und muss ich mir überlegen, kann ich diese Verantwortung übernehmen, in diese Richtung zu raten. Lass mich mal so antworten von der Praxis her. Also man muss sich dann schon immer das Einzelne noch konkret angucken. War das deine Frage? Ja, okay. Noch eine Frage oder Kommentar? Oder wollt ihr einfach heim oder ist es euch zu kalt?
Ja, also ich frage mich halt immer, muss das, wenn jetzt beide Verantwortung übernehmen, muss das ein gemeinsamer Verantwortungsbereich sein oder können das zwei völlig verschiedene Verantwortungsbereiche sein?
Können zwei völlig verschiedene Verantwortungsbereiche sein.
Dann heißt es ja, dann ist es ja wiederum dieser Effekt, das Miteinander ist ja dann weg. Oder?
Ja, vielleicht müssen wir es nicht ganz so schwarz-weiß betrachten. Das heißt, gehen wir mal von der Gemeinde aus konkret, ja, wenn die Gemeinde nur von Männern verantwortet wird und nicht Frauen in Mitverantwortung gehen, dann tut es einer Gemeinde nicht gut, genauso wie andersrum. Ja. Wenn aber ein Ehepaar jetzt nur die Frau Verantwortung übernimmt, der Mann aber nicht Verantwortung übernimmt, tut es der Ehe nicht gut. Wenn aber Frau und Mann Verantwortung übernehmen, aber auch in unterschiedlichen Bereichen, dann nehmen sie ja doch miteinander Verantwortung wahr, auch wenn es sich auf verschiedene Bereiche auswirkt. Doch auf jeden Bereich sollte auch eine männliche und weibliche Leitung ausgeübt werden. Aber es muss nicht von dem gleichen Ehepaar auf das gleiche Gebiet Verantwortung ausgeübt werden. Mache ich mich da verständlich oder ist es zu kompliziert? Ja? So, das heißt, natürlich ist es auch man muss das ja auch oftmals ganz praktisch betrachten. Was ist überhaupt möglich? Das heißt, wie kann ein Ehepaar miteinander Leben gestalten? Und es ist durchaus im einen Fall so, dass ein Ehepaar gut miteinander in der gleichen Aufgabe stehen kann, aus praktischen Gründen, und das auch gemeinsam auf dem Herzen hat. Aber in anderem Fall, beide übernehmen Verantwortung, aber sie können es nicht gleichzeitig tun im gleichen Feld, sondern der Mann, ich sag mal salopp, übernimmt Montagsverantwortung in dem Bereich und die Frau dienstags im anderen Bereich, weil das Familienleben sonst nicht funktioniert, zum Beispiel. Ja, dann ist es trotzdem gut, die Ehe wird dadurch nicht benachteiligt oder geschadet, weil sie beide in Verantwortung stehen und es hat männliche und weibliche Auswirkungen in der einen oder anderen, im einen oder anderen Bereich. Ist das sinnmachend, bitte?
Meinst du, dass der Adam muss gerufen werden? Meinst du, dass das spezifisch im geistlichen Bereich und für geistliche Aufgaben gilt? Oder dass es dann das korreliert zu der Welt sozusagen, dass die Männer sich von der Verantwortung zurückziehen in der Welt? Weil das widerspricht eigentlich dann die Geschichte, dass eben Männer sehr oft in Politik und so weiter und so fort die meiste Verantwortung haben oder hatten oder sich genommen haben, vielleicht zu Unrecht. Oder da ist natürlich die Frage der Macht auch. Und ist da Macht und Verantwortung, die hängen ja meistens zusammen, sehr direkt zusammen.
Ja, vielleicht in zwei Richtungen. Zum einen, es stimmt, es ist vor allem im geistlichen und familiären Bereich, dass der Mann dazu tendiert, Verantwortung abzugeben oder nicht wahrzunehmen, also gerufen werden muss. Das ist richtig. In anderen Bereichen übernimmt er eher Verantwortung, wobei ich auch sagen möchte, eine Aufgabe zu übernehmen, ist noch nicht Verantwortung übernehmen. Ja? Und Macht zu haben, ist auch noch nicht verantwortlich, damit umzugehen. Das heißt, es ist schon so, dass der Mann schneller eine Aufgabe übernimmt, ein Projekt übernimmt, aber nicht unbedingt auch dann bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn es nicht funktioniert zum Beispiel. Das ist so ein bisschen. Aber es ist richtig, in anderen Bereichen wie Bereichen der Politik oder Bereichen der Wirtschaft, der Berufswelt, ist er eher bereit als in geistlichen und familiären Zusammenhängen. Das ist ein Erfahrungswert. Kann ich mehr aus Erfahrung sagen, nicht nur aus meiner, sondern auch aus vielen Gesprächen. Ich kann es aber nicht beweisen. War das deine Frage?
Ja.
Ja. Oder siehst du es anders?
Ich weiß nicht, ich bin da unsicher, wie ich das. Mir erscheint es anders zu sein, aber ich kann ja auch nichts beweisen.
Ja. Okay. Noch eine Frage oder Kommentar? Haben noch 2-3 Minuten. Bis 10 Uhr hat Rolf gesagt. Ja. Oder wartet ihr schon seit einer halben Stunde, dass der endlich fertig ist? Keine Frage mehr und keinen Kommentar. Ulf und dann.
Ich habe einfach bemerkt, dass das hat viel mit der Kultur zu tun. Weil bei mir in Togo zum Beispiel die Kultur war so, dass der Mann ist, übernimmt die Verantwortung für alles im Haus. Dass die Frau muss einfach gehorchen. So war das. Aber jetzt, dass Frauen viel arbeiten und auch gut verdienen, das hat sich geändert. Aber im christlichen Bereich, in der Gemeinde, ich habe bemerkt, dass diese Stelle von Paulus, man kann das nicht vom, wie Leute das interpretieren. Dass, also eine Christ in meinem Land zum Beispiel kann nicht akzeptieren, dass sie hat genauso viel Verantwortung wie ihr Mann. Sie würde sagen, nee, ich muss gehorchen. Also das ist die Kultur, denke ich mal, weil das ist einfach so, man kann sie nicht überzeugen. Sie will sagen, nee, ich muss meinem Mann gehorchen. Und das ist einfach so. Ich glaube, das hat viel auch mit der Kultur zu tun.
Ja, absolut. Das hat absolut viel mit der Kultur zu tun, wie ich das auch am Anfang versucht habe darzulegen. Nur heißt es nicht, dass es dann biblisch auch so richtig ist. Ja? Sondern wir lesen die Bibel eben mit unserem kulturellen Hintergrund. Und deshalb wird der gleiche Text manchmal dann völlig anders verstanden und angewendet. Ja. Und vielleicht hier ein Vermerk, wir sind gar nicht in die Bibeltexte gegangen, wo Paulus zum Beispiel sagt, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren und dergleichen mehr. Ich glaube, dass aufgrund von kulturellen Zusammenhängen, jetzt wie in so einem Fall, wenn dann die Frauen aufstehen würden, in einer Kultur wie eure, aufstehen würden und sagen, so jetzt übernehmen wir aber hier mal richtige Position und so weiter, das würde so viel Aufruhr und Unruhe in die Gemeinde bringen, dass es schlimmer ist und Zerrissenheit, dass es schlimmer ist, die Spaltung der Gemeinde und die Zerrissenheit der Familien, als dass es Wert gibt der besseren Stellung der Frau. Und deshalb auch Paulus zum Beispiel dann in Gemeindesituationen hineinschreibt, geh lieber nach Hause und frag deinen Mann, bevor es hier Aufruhr gibt. Ja, aber das eben aus dieser Kultur, das heißt, was ist dann der höhere Wert? Der höhere Wert ist, dass die Gemeinde zusammenbleibt, dass die Gesellschaft noch weiter funktioniert, als dass die Frau oder der Mann im anderen Fall das optimale Leben kann, was er leben könnte unter Christus. Ja, so, da ist dann in der Weisheit, also wenn ich eine Gemeinde begleite, zum Beispiel jetzt im rumänischen Hintergrund oder so, ja, da würde ich auch nicht so lehren wie jetzt hier. Also in dieser Weise vorgehen, ich habe die gleiche Meinung, aber ich muss bedenken und auch von der Entscheidung her, was tue ich damit? Wenn ich so umsetze, kann sein, ich bringe die Gemeinde in viel größere Schwierigkeiten, als dass ich ihr diene oder helfe. So, da muss man natürlich auch noch sein, weil wir in einer nicht vollkommenen und nicht von der Erlösung her in der vollen Auswirkung leben.
Nun kommen wir ja auch aus einem brudergemeindlichen Hintergrund. Dann bleibt natürlich auch die Frage, müssen wir das nicht auch berücksichtigen, wo sozusagen noch diese, nicht die Verantwortlichkeitsstruktur, aber die Machtstrukturen von Männern immer noch auch mit reinspielen. Du hast das ja auch miterlebt.
Ja.
Ganz anderes, was Daniel gesagt hat, das kann ich gut nachvollziehen, dass ist wirklich die Kultur oder bei Russlanddeutschen. Ich arbeite viel mit Russlanddeutschen. Aber ich denke, das ist für mich schon nochmal was anderes, wenn man hier aus einer Brüdergemeinde kommt, wo ja nur noch ein kleiner Rest überall ist. Weil sie ja hier infiltriert werden von unserer Kultur. Und die ist ja nochmal anders.
Ich brauche nicht zu verteidigen.
Ja. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ja, ja.
Eins zum Beispiel auch, also ich will mal sagen, ich übernehme auch Verantwortung, auch im Beruf oder so und auch zu Hause in der Familie. Aber wenn zum Beispiel mein Mann irgendwas sagen würde und ich, oder irgendwie sagen, oder würde jetzt, keine Ahnung, er ist wohlgemerkt kein Christ, aber wenn er jetzt irgendwas sagen würde oder nicht einverstanden wäre damit, was ich tue, würde ich schon das machen, was mein Mann sagt. Also weil es ist ja doch eine Gemeinschaft. Und ich denke, wenn ich früher, als ich noch kein Christ war, habe ich mich oft über Dinge hinweggesetzt. Aber dann war halt auch Unfrieden.
Das wäre genau der Punkt, wo ich sage, da ist sicherlich der Friede im Haus eine höhere Wertigkeit, als dass jeder seine optimale Freiheit leben kann. Ja? Das ist ja deine.
Das sollte also auch, ich denke, ein gewisses Stück auch in der Gemeinde sein, dass der Mann als Leiter schon nicht mehr zu sagen hat, nicht, aber dass eben die Frau sich doch den irgendwo unterordnet.
Ja.
Also nicht von wegbrecht, wie du das vorhin auch gesagt hast, weißt du? Nicht, dass die Frau die Dinge übernimmt, die eigentlich der Mann tun sollte.
Ja, ist natürlich die Frage, was sollte der Mann tun, was sollte die Frau tun? Wäre darüber zu reden. Aber ich gebe dir insofern auf jeden Fall recht, weil, wie gesagt, wenn der Mann nicht die Verantwortung übernimmt, wie gesagt, dann geht das Ding in die Hose. Mal schwäbisch gesagt, ja, dann geht's der Bach runter. Und die Frau würde einfach stärker die Verantwortung übernehmen, das ist richtig. Deshalb ist es auch richtig, wenn keine Einigung da ist, wenn nicht ein Miteinander möglich ist, dann ist es besser, Frau ordne dich unter, als dass die Ehe zerstört wird.
Ich würde immer mich darunter unterordnen. Also zum Beispiel in der Ehe. Wenn mein Mann mit Dingen nicht einverstanden wird oder wenn er sagen würde, nee, du bist zu oft in der Gemeinde, geht nicht oder so, also dann würde ich auf jeden Fall die Familie schon.
Ja, das ist ja okay. Also das ist genau, was ich meine. Das heißt, dann ist es dir wichtiger, dass die Familie zusammenbleibt und sagt, gut, dann ordne ich mich unter das, was der Meinung meines Mannes.
Das ist ja auch eine individuelle, ich denke, das ist auch eine individuelle Entscheidung. Das kann man jetzt auch nicht als christlicher oder weniger christlich beurteilen, wenn jemand anders sich genau gegenteilig entscheidet.
Ja, jetzt kommen wir natürlich in den Bereich, wo man relativ individuell angucken muss. Genau. Ja, weil wenn man so Allgemeinaussagen macht, da gibt es solche und solche Beispiele natürlich. Ja. Ja. Aber es wäre an der Stelle zu fragen, wenn es eine Reihenfolge von Wertigkeiten gibt in der Bibel. Ja, und ich sage mal, ich muss das kleinere Übel wählen. Ja, dann ist es, wie Paulus gehandelt hat, so, dass er sagt, das Zusammenbleiben, die Einheit einer Familie oder einer Gemeinde hat einen höheren Wert, als dass jedem seine Meinung zur vollen Auswirkung kommen kann. Und da sagt er ja dann auch, dann ordnet euch unter. Also der sagt dann den Frauen auch, dann ordnet dich unter, da ist die Wertigkeit höher, dass man zusammenbleibt. Nur wäre es falsch interpretiert, dann zu sagen, okay, die Frauen sollen sich einfach unterordnen, der Mann sagt, was Sache ist, es gibt keine Diskussion, kein gemeinsames Erkämpfen, Erringen, Verstehen von wie wollen wir es gemeinsam machen, sondern es ist einfach, der Mann entscheidet und fertig. Das wäre der falsche Extrem. Ja.
Ich habe einfach bestimmte Familienkonstellationen unserer Gemeinde vor Augen und ich denke schon, dass das sehr individuell angeguckt werden muss.
Also auf jeden Fall, man kann das nicht allgemein. Ja. Weil das sind ja gerade zum Beispiel, wenn es dann um Ehepaare geht, wo zum Beispiel ein Mann nicht gläubig ist, die Frau ist gläubig, Das ist zum Beispiel eine häufige Situation, dann werden diese Verhaltensweisen werden oft schwierig. Ja, so was ist, wann ist richtig unterordnen, wann muss ich auch sagen, hier ist Gottes Willen höher und wichtiger als die Entscheidung meines Mannes und so weiter. Da kommen dann solche Eckpunkte, wo man nicht allgemein antworten kann, sondern sich die Situation angucken muss und sagen muss, was ist jetzt hier weise und im Sinne des Geistes Christi. Aber ich denke jetzt im Zusammenhang, wenn wir hier als Gemeinde zusammen sind, dann sollten wir uns angucken, was ist das Ideal, also was wäre der erlöste Zustand. Ja, das ist, was ich am Anfang versucht habe aufzuzeigen, den wir anstreben sollen. Nicht, dass wir ihn schon leben und erreichen, aber wo wir sagen, lasst uns das vor Augen haben, dass Frau und Mann gemeinsam eben Bild Gottes sind, gemeinsam gesegnet sind und gemeinsam Verantwortung übernehmen, das wäre ideal. Okay, so das als das anzustreben und zu fragen, wie weit ist das möglich, sollte eher unsere Gedankenrichtung sein, als zu fragen, was ist nicht möglich. Und ich gucke mir dann die Situation an, wo stehen wir im Moment und wie können wir Schritte gehen in Richtung dieser Vollendung und Vollkommenheit. Ja? Und an den Stellen müssen wir dann hier und da Entscheidungen treffen, die ein kleineres Übel darstellen als eine andere Entscheidung. So, in diese Richtung. Aber ich habe versucht, heute Abend auch darzulegen, wie ich glaube, dass es von der Schrift her das Ideal ist. Und die Frage ist, machen wir uns als Gemeinde auf in diese Richtung, in diesem gegenseitigen Unterordnen als Mann und Frau, miteinander verstehen wollen, miteinander lernen wollen, miteinander hinhören wollen. Wie sieht Gemeinde jetzt zum Beispiel aus, wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, wenn wir gemeinsam ein Ausdruck sind der Ebenbildlichkeit Gottes. So dieses Verlangen, dieses Streben. Und es ist richtig, auch vom Hintergrund her, was Ulf sagte, auch da ist zu bedenken, woher kommen wir und was überfordert oder was missachtet auch gewisse Gegebenheiten, die da sind. Und wo wir eventuell Schritte langsamer tun müssen oder vorsichtiger gehen müssen in Richtung dieses Ideals, als wir gern wollten, ja, um gemeinsam gehen zu können. Und wo bremst es in falscher Weise und wo übersteigern wir in anderer Weise? Das ist natürlich dann hier die Frage der Weisheit. Ja, sehe ich kein Problem, dass Frauen predigen. Das ist natürlich nochmal ein Thema. Man kann auch diese einzelnen Texte und muss man sich natürlich angucken, wo Aussagen sind, wie zum Beispiel eine Frau gestattet nicht zu lehren in der Gemeinde. Was sagt der Text? Warum verstehen manche das so, dass die Frau nicht predigen darf? Warum verstehen es andere so, dass das kein Problem ist, dass Frauen predigen? Da kann ich jetzt aber nicht mehr reingehen heute Abend. Ja? Aber es ist natürlich spannend, solche Texte anzugucken. Das überlasse ich dann Rolf und Regine, da euch da die Wahrheit kundzutun. Nee, also es ist... ich sehe damit da überhaupt kein Problem. Das heißt, jede Gabe, die gegeben ist, soll auch zur Auswirkung kommen können, ob von Mann oder Frau, eben unter dem, was wir jetzt heute Abend auch besprochen haben. Es muss zusammen funktionieren. Und wenn in bestimmten kulturellen Umständen zum Beispiel es unmöglich wäre, dass eine Frau unterweist, ja, dann lass es lieber, als dass du sagst, aber wir wollen, dass Frauen hier unterweisen und es gibt nur Aufruhr. Und die Lehre hätte keine Wirkung, weil die kulturelle Seite nicht vorbereitet ist dafür, dann macht es keinen Sinn. Aber wir pochen darauf, dass eine Frau lehrt. Ja. Oder wir können auch andere Beispiele anwenden. Ihr wollt heim? Es ist 10 Uhr vorbei. Es ist ein großes Thema, den wir nicht an einem Abend komplett abwickeln können. Ich habe versucht, euch ein paar Gedanken mal mitzugeben, auch warum wir hier in der Gemeinde in diese Richtung gehen. Auch Ehepaare in Leitungsaufgaben zu fördern. Trotzdem in all dieser Vorsicht und Weisheit hoffe ich, dass wir gehen können, aber auch in dieser offenen Gespräch und Austausch über diese Fragestellungen. Anstrebendes Ideal der Schöpfungsordnung Gottes. Lass uns noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass deine Gedanken gut sind, weise sind, vollkommen sind. Und ich danke dir, dass du uns deine Gedanken kundgetan hast, Zum einen in dem geschriebenen Wort Gottes, zum anderen aber auch in Christus, deinem Sohn, der uns den Vater gezeigt hat, der uns die Weisheit Gottes widerspiegelt. Ich danke dir, Herr, dass du uns Erlösung gebracht hast in Christus und dass wir alles das, was vermurkst worden ist, was kaputt gemacht worden ist von deinem Ideal, dass wir es wiedergewinnen können in Christus. Und ich bitte dich, Herr, für uns als Einzelne und für die Gemeinde im Gesamten, dass wir wiedergewinnen, was durch die Erlösung Jesu Christi freigesetzt worden ist, dass wir wiedergewinnen, was Gottes Gedanken, Gottes ursprünglichen Ideen waren, was Gott eigentlich wollte, als er den Menschen erschaffen hat und in den Garten Eden gesetzt hat. Vater, leite uns durch deinen Heiligen Geist, gib uns Erkenntnis und Offenbarung. Und wir wollen auch nicht, dass hier prägende Dinge aus der Gesellschaft, Dinge, die Gesellschaft geprägt haben, dass die einfach die Gemeinde übernehmen, sondern wir wollen gegründet sein in deinem Wort. Wir wollen gegründet sein in dem, was dein Herz ist, Herr. So nimm uns mit hinein in deine Gedanken. Und ich spreche auch hier Gnade und Freiheit aus über die Gemeinde, dass die Gemeinde hier sich entwickeln darf hin in dieses Ideal Gottes, hin unter der Leitung Jesu Christi und des Heiligen Geistes, hin in diese Vollkommenheit in Christus, wissend, dass wir es nicht auf dieser Erde erreichen, aber wir wollen Fortschritte machen in dieser Heiligung. Wir wollen vorankommen in diesem Auswirken der Erlösung in Christus Jesus. Und wir wollen auch nicht, dass andere Philosophien und andere Gedankengebäude Raum gewinnen und die Gemeinde des Herrn zerstören können, sondern wir wollen, dass die Liebe Christi Raum gewinnt und die Wahrheit des Wortes Gottes seinen Platz nimmt. Danke, Herr. Danke, dass auch hier an dieser Stelle, über was wir heute Abend geredet haben, dass Erlösung sichtbar wird. Und dafür segne ich euch als jeden Einzelnen und die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Seid gesegnet, dass das Wort des Herrn unter euch reichlich wohne. Amen. Amen.
Ich denke, das war jetzt auch ein erster Anreiz. Und ich glaube auch, das, was der Michael zum Schluss gesagt hat, dass Gott ja jeden Menschen befähigt mit besonderen Gaben und da auch nicht unterschiedlich ausgießt, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Und das wollen wir ja die nächsten Wochen angucken, an den Dienstagabenden. Wie beschenkt uns Gott, mit welchen Gaben beschenkt er uns? Und er schüttet, macht keinen, und ist meine Überzeugung, keinen Unterschied, ob es jetzt eine Frau gibt oder einen Mann. Und da müssen wir hinschauen und da kann jeder sich selber auch überlegen, was kann Gott mir geben oder was hat Gott in mich schon hineingelegt. Und dann kommen wir immer mehr zur Vollkommenheit, hoffentlich. Und irgendwann sind wir dann vollkommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis nächsten Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst mit Gastprediger. Ich hoffe, es ist wieder wärmer. Die Heizung wird schon wieder funktionieren.